Wenn wir in unsere Welt hineinschauen, momentan, dann lässt uns das wahrscheinlich nicht besonders hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Politisch gesehen herrscht in vielerlei Hinsicht totale Ungewissheit, sei es in unserem eigenen Land. Wir haben eben gebetet für die Wahlen, die im Februar stattfinden und keiner weiß so richtig, was kommt dabei raus. Aber auch weltweit gesehen wissen wir nicht so richtig, was kommt da auf uns zu. Morgen ändert sich eine ganz große Weltregierung in den USA und es bleibt ganz spannend. Krieg scheint kein seltenes Phänomen mehr zu sein in unserer Welt, sondern immer mehr an der Tagesordnung. Wir haben eben dafür gebetet, für den Krieg zwischen Russland und Ukraine. Und auch das Pulverfass im Nahen Osten, rings um Israel, ist zwar sich dabei ein bisschen zu beruhigen und trotzdem wahrscheinlich noch nicht ganz am Ende. Und auch Schreckensnachrichten von Naturkatastrophen scheinen nicht abzunehmen, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe mal nachgeschaut, weltweit wurden die Schäden durch Naturkatastrophen im Jahr 2024 auf 320 Milliarden Dollar geschätzt. Und viele Menschen in dieser Welt fragen sich zu Recht, wo soll das alles hinführen? Hoffnungslosigkeit, Ratlosigkeit, ein enttäuschtes, da kann man nur den Kopf schütteln, ist ein Votum von vielen unserer Mitbürger in dieser Welt, wenn man mit ihnen redet. Und das Schlimmste daran für viele ist die Tatsache zu erkennen, ich habe ja nichts von all dem in der Hand und ich kann es auch nicht ändern. Nun leben wir mit dieser Begrenztheit in dieser Welt allesamt, die den Bach runtergeht und keiner kann es ändern. Und es mag ganz unterschiedlich sein, wie man damit umgeht, ob man sich da viel Gedanken darüber macht oder nicht. Aber ich musste in diesen Tagen immer wieder daran denken, dass es uns als aufmerksame Bibelleser eigentlich nicht wundern sollte, dass das so kommt. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass es mit dieser Welt nicht steil bergauf, sondern steil bergab geht. Und so traurig das auch ist, ist es für uns als Christen kein Grund zur Panik, solange wir auf der Seite von dem stehen, der in Offenbarung 22, Vers 13 über sich Folgendes gesagt hat. Da heißt es, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das sagt Jesus dort über sich, ganz am Ende der Bibel. Am Ende des Tages ist Jesus der, vor dem sich jedes Knie beugen muss und der ganz offensichtlich durchgreifen wird und seine Herrschaft aufrichten wird. Und die Frage, wo soll das alles hinführen, die hat zur Antwort zu Jesus. Da soll das alles hinführen, zu Jesus, der eines Tages regiert. Und jeder, der dann auf seiner Seite steht, der kann sich glücklich schätzen und kann auch ganz anders in die Zukunft hineingehen. Das heißt, die Frage ist, wie gehe ich mit diesem Jesus um, der vor gut 2000 Jahren schon mal gekommen ist und der eines Tages wiederkommen wird? In Anlehnung an diese Frage lautet unser Thema von heute Morgen, Jesus, Scheidepunkt oder Wendepunkt? Wir machen weiter in der Apostelgeschichte, lesen gleich den Predigttext, aber ich will uns noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, wo wir sind. Wir haben vor 2 Wochen zusammen über die Heilung von diesem 40 Jahre gelähmten Mann aus Apostelgeschichte 3, 1 bis 11 nachgedacht. Ja, er war dieser stadtbekannte Bettler, der täglich an der schönen Pforte saß, bis er eines Tages Petrus und Johannes dort traf und sie ihn geheilt haben im Namen Jesu. Und das machte natürlich ganz schnell die Runde in Jerusalem. Und das ganze Volk lief voller Erstaunen zusammen in diese Säulenhalle Salomos. Und sie scharten sich um Petrus und Johannes. Das haben wir gelesen in Apostelgeschichte 3, Vers 11. Und wir hatten es schon in der Predigt vor 2 Wochen, dass Zeichen und Wunder immer als Wegbereiter für die Botschaft bzw. auch die Botschafter des Evangeliums dienen sollten. Und genau das sehen wir in unserem Predigttext von heute Morgen sehr gut. Ziemlich ungeplant bekommen Petrus und Johannes die Steilvorlage zu ihren eigenen Landsleuten nun zu predigen. Und Petrus ergreift das Wort und wir wollen zusammen Apostelgeschichte 3 ab Vers 12 bis Vers 26 lesen, wie Petrus dann zu ihnen spricht. Da heißt es, Apostelgeschichte 3, Abvers 12. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Diese Predigt von Petrus ist die zweite in der Apostelgeschichte. Die erste haben wir uns schon angeschaut, in Apostelgeschichte 2. Die wollen wir uns anhand von vier Aspekten heute Morgen rund um dieses Thema Jesus, Scheidepunkt oder Wendepunkt, näher anschauen. Und das Erste, was hier über Jesus deutlich gemacht wird von Petrus in diesem Text, ist, dass er von Menschen verachtet wurde. Vers 12 bis 15, der erste Teil. Das Erste, was Petrus jetzt diesen Leuten, dieser Menge, die sich um ihn schart, nach der Heilung deutlich macht, ist, dass er den Fokus von sich und von Johannes weglenkt und ihn auf jemand ganz anderen lenkt. Und er tut das mit den Worten in Vers 12. Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Mit anderen Worten, was schaut ihr uns mit so großen Augen an, als wären wir hier irgendwelche Superhelden mit irgendwelchen übernatürlichen Kräften und könnten irgendwas aus uns selbst heraus tun? Wir sind lediglich Werkzeuge von jemand ganz anderem. Der eigentlich Wirkende dahinter ist jemand ganz anderer. Und dann kommt er auf den zu sprechen, der eigentlich hinter diesem großen Wunder steckt. Diesen Mann, der 40 Jahre gelähmt war, über 40 Jahre und geheilt wurde. Und hinter diesem Wunder steckt Jesus. Nun war Jesus für die Menge, die Juden, zu denen Petrus hier spricht, kein Unbekannter. Ganz im Gegenteil, Petrus hält seinen Landsleuten, seinen jüdischen Landsleuten, jetzt ab Vers 13 knallharte Fakten vor Augen und er nimmt da kein Blatt vom Mund. Er sagt in Vers 13 weiter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Es war ja noch gar nicht lange her, ein paar Wochen, dass genau das nahe bei Jerusalem stattgefunden hatte. Wir können die Berichte in den vier Evangelien nachlesen. Die Juden schleppten Jesus vor den römischen Statthalter Pontius Pilatus und baten darum, dass er das Todesurteil über ihn sprechen sollte. Und Pilatus nimmt sich etwas widerwillig dieser ganzen Sache an. Ihm ist da nicht wohl dabei und er fängt an, Jesus zu befragen. Aber er kommt zu dem Schluss, dieser Mensch, der hat keine Schuld. Und er will ihn eigentlich freigeben. Und in mehreren Anläufen versucht Pilatus, ihn freizusprechen. Aber die Juden bestehen permanent darauf, nein, Jesus muss aus dem Weg geräumt werden. Also startet Pilatus nochmal einen Versuch und greift auf einen Brauch zurück, der beim Passafest vorgeherrscht hat, nämlich dass ein Gefangener freigelassen wurde. Und dabei standen dann zwei Leute zur Wahl, Jesus auf der einen Seite und Barabbas auf der anderen Seite. Barabbas, ein grausamer Verbrecher. Und Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der beschreibt in seinem Evangelium in Lukas 23, 18 bis 25 dann, wie das Ganze stattgefunden hat weiter. Da heißt es, Lukas 23, Vers 18 bis 25, sie schrien aber allesamt und sagten, weg mit diesem, gib uns aber den Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen. Pilatus rief ihnen nun wieder zu, weil er Jesus losgeben wollte. Sie aber schrien dagegen und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine Ursache des Todes an ihm gefunden. Ich will ihn nun züchtigen und losgeben. Sie aber setzten ihm zu mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei nahm Überhand. Pilatus aber entschied, dass ihre Forderung erfüllt werde. Er gab aber den los, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war, den sie forderten. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Diese Rufe, kreuzige ihn, die kommen aus dem Mund derselben Volksmenge, die hier in der Apostelgeschichte vor Petrus steht. Und sie hallen gewissermaßen immer noch nach. Und diese zugespitzte Beschreibung in Vers 25, die zeigt die ganze Grausamkeit der Menschen. Ne? Da heißt es, Pilatus gab den los, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war, den sie forderten. Und dann heißt es so krass, Jesus aber übergab er ihrem Willen. Könnte auch sagen, ihrem blutrünstigen, ihrem hasserfüllten, ihrem bösartigen Willen. Und genau davon spricht Petrus in Apostelgeschichte 3, Vers 14 und 15, ja, zu der gleichen jüdischen Volksmenge und sagt ihnen jetzt, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde, den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Und das ist eine ganz kontrastreiche Beschreibung, die wir hier sehen. Ne? Der Heilige und Gerechte wurde eingetauscht gegen einen Mörder. Der zu 100% Unschuldige wurde eingetauscht für einen 100% Schuldigen. Das ist der Kontrast hier. Der einzige Mensch, über den man sagen konnte, dass er heilig und gerecht war, ist Jesus Christus. Er hat zu jeder Zeit alles richtig gemacht, hat sich niemals im Ton vergriffen, nie einen falschen Gedanken gehegt, nie ein Verhalten an den Tag gelegt, wofür er sich hätte entschuldigen oder schämen müssen. Er war in seinem ganzen Verhalten und in seinem ganzen Wesen vollkommen heilig, makellos. Heilig und gerecht. Zwei Eigenschaften, die in ihrer Reinform, nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist, nur Gott selbst beanspruchen kann. Und es sind Eigenschaften, die deutlich mehr aussagen als nur etwas über das Verhalten einer Person. Es sind Wesenseigenschaften. Und genau das war Jesus in seinem ganzen Wesen, heilig und gerecht, vor Gott und vor Menschen. Und trotzdem wurde der Heilige und Gerechte von Menschen verleugnet, so heißt es hier. Und das Wort hier in Vers 14 könnte man auch mit abgelehnt oder verneint oder in Abrede gestellt übersetzen. Und während Jesus von Menschen in Abrede gestellt wurde, wurde er von Gott selbst verherrlicht, so lesen wir das in Vers 13. Das heißt, geehrt, erhoben, hochgeschätzt. In seinem ganzen Wesen und Charakter hat Gott ihn mit ganz großer Wertschätzung anerkannt und schlussendlich hat er ihn seine Herrlichkeit aufgenommen. Wir erfahren das ja oder haben das schon gelesen in Apostelgeschichte 1 bei der Himmelfahrt. Und Jesus ist jetzt in der Herrlichkeit Gottes, sitzt zur Rechten Gottes. Was Gott also so sehr hoch geachtet hat, wurde von seinen eigenen Menschen verachtet. Und stattdessen wurde von ihnen ein bösartiger Mörder gefordert. Und hier heißt es sogar, dass sie darum gebeten haben, dass ihnen ein Mörder geschenkt würde. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Weil sie Jesus so abgrundtief gehasst haben, war es ein Geschenk für sie, dass ein Mörder freigelassen wird. Aber noch einen weiteren Kontrast zeigt Petrus uns hier auf, der das Ganze zuspitzt. Jesus wird in Vers 15 als der Fürst des Lebens bezeichnet. Und das griechische Wort für Fürst bedeutet so viel wie Begründer oder Initiator oder auch Urheber, Anfänger, Ursprung des Lebens. Und genau das macht uns die Bibel deutlich. Durch Jesus ist alles geschaffen worden. Er ist der Ursprung allen Lebens und er ist zugleich auch der Erhalter allen Lebens. Deines Lebens, meines Lebens, des Lebens der Volksmenge, die da vor ihm stand und geschrien hat, kreuzige ihn. Und nun kommt die krasse Aussage hier, den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Die Quelle des Lebens, euren eigenen Schöpfer und Erhalter, den habt ihr voller Freude ans Kreuz genagelt. Also nicht nur verabscheut, nicht nur verachtet, nicht nur abgelehnt, sondern abgeschlachtet. Um das mal so ganz drastisch auszudrücken. Und wenn man sich das so vor Augen führt, kann man sich nur fragen, warum lässt Jesus das mit sich machen? War der Fürst des Lebens etwa machtlos gegenüber seinen eigenen Geschöpfen? Das war absolut nicht der Fall. Zu jeder Zeit hätte Jesus die Kehle dieser Menschenmenge verstopfen können. Es wäre mucksmäuschenstill gewesen, keiner hätte mir was gesagt. Er hätte seine Peiniger tot umfallen lassen können, den Boden aufreißen, sie im Erdboden versinken lassen können, was auch immer er gewollt hätte. Aber Jesus wusste, es musste genau so kommen. In Lukas 24, Vers 6 und 7 erinnert ein Engel nach der Auferstehung von Jesus an Worte, die Jesus einst selbst gesprochen hatte. Da sagt der Engel, gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, wie Jesus zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und hier haben wir nochmal so eine krasse Beschreibung. Ne? Der Fürst des Lebens überliefert sich aus freien Stücken in Hände sündiger Menschen. Er gibt sich in Hände, die er selbst gemacht hat. In die Hände seiner eigenen Geschöpfe, die voller Sünde sind, könnten wir sagen. Und dann steht hier, er muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden. So hat Jesus das gesagt. Das heißt, es führt kein Weg dran vorbei. Und wir fragen, warum muss? Warum musste er das tun? Und Petrus, der diese Rede in der Apostelgeschichte hält, der sagt uns später in 1. Petrus 3, Vers 18 mit folgenden Worten, worum es eigentlich geht. Er sagt, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Hier haben wir den gleichen Begriff wieder, der Gerechte, wie er schon in Apostelgeschichte 3, Vers 14 ist. Ja, aber hier haben wir eine Gegenüberstellung von der Gerechte und auf der anderen Seite gegenüber die Ungerechten. Wer sind die Ungerechten? Das sind wir, du und ich. Jeder andere Mensch, wir haben alle gegen Gott gesündigt. Wir stehen absolut unheilig und ungerecht vor Gott mit unserem Leben. Und deshalb haben wir nichts anderes verdient als Strafe und als Trennung von Gott. Wir haben keinen Platz mehr bei diesem heiligen und gerechten Gott eigentlich. Gott kann keinen Zugang zu ihm gewähren für sündige Menschen. Und genau aus diesem Grund musste Jesus, der Gerechte, leiden und sterben für dich und für mich. Und deshalb wurde der Unschuldige bestraft, damit du und ich, die Schuldigen, freigegeben werden können. Damit wir wieder Zugang zu Gott bekommen können, weil er unsere Schuld bezahlt hat. Und nur durch ihn wird diese Trennung durch Sünde aufgehoben. Und Gott kann einen jeden, der ihn annimmt, ansehen wie seinen eigenen Sohn. Das heißt, heilig und gerecht. Heilig und gerecht, das ist das, was die Bibel über uns sagt, wenn wir an Jesus Christus glauben und ihn kennengelernt haben. Das ist unglaublich eigentlich. Ne? Nicht, weil ich das bin, sondern weil er es ist und weil er mit mir tauscht und weil er mich mit seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit überkleidet. Wir singen das nachher in diesem schönen Lied, sein Kleid für meins. Und es gilt für jeden, das habe ich schon gesagt, der an Jesus Christus glaubt, der anerkennt, dass er als sündiger Mensch vor Gott steht und glaubt, dass Jesus auch für seine Schuld, seine Sünde am Kreuz sterben musste, den vollen Preis dort bezahlt hat. Und wer das ganz persönlich für sich angenommen hat, der hat diesen Zugang zu Gott wieder. Und dieser Zugang, der gilt hier und heute und bis in alle Ewigkeit. Wenn das jemand noch nicht angenommen hat für sich, noch nicht glaubt, dann will ich dir Mut machen, tu das heute. Dann nimm es in Anspruch, lass es dir zu Herzen gehen. Und wenn du sagst, ja, ich habe das angenommen, dann freu dich an dieser unglaublichen Tatsache, dass Gott dich nun vollkommen als heilig und gerecht in Christus ansieht. Er sieht dich an wie seinen eigenen Sohn. Das ist etwas Unglaubliches. Wenn wir uns also fragen, wer hat eigentlich Jesus ums Leben gebracht? Wer hat ihn eigentlich getötet? Dann ist die Antwort nicht nur die Juden von damals, die geschrien haben, kreuzige, kreuzige ihn, sondern letztendlich auch deine und meine Sünde. Auch wir haben ja den Heiligen und Gerechten mit unserer Sünde beschmutzt. Wir haben seinen Anspruch an unser Leben nicht erfüllt. Und ich habe, um es so auszudrücken, den Fürst meines Lebens ja auch ignoriert und verachtet und aus meinem Leben verbannt. Und so war es unabdingbar, dass er für meine Sünde stirbt, damit ich ewiges Leben haben darf und damit er mich wieder, wie es so schön heißt im 1. Petrus 3, zu Gott führte, in die Gemeinschaft mit Gott hineinführte. Während wir Menschen Jesus, den Fürsten des Lebens, verachtet und getötet haben, hat Gott etwas ganz anderes damit vorgehabt und getan. Und das ist unser zweiter Punkt und der heißt von Gott auferweckt. Und es geht um Vers 15 und 16. Vers 15 heißt es, das haben wir gerade schon gehabt in der ersten Hälfte, den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Dann heißt es weiter, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir heute Zeugen sind. Und wir wissen das, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern nach 3 Tagen auferstanden ist von den Toten, Gott ihn auferweckt hat. Und es war absolut notwendig, damit wir gerettet werden können und damit wir wirklich ewiges Leben durch Jesus bekommen können. Nehmen wir an, er wäre tot geblieben, so könnte Gott uns nicht ewig
durch Jesus als heilig und gerecht ansehen. Warum? Weil Jesu Heiligkeit und Gerechtigkeit begrenzt wäre. Jesus hätte uns nicht ewig vor dem Vater vertreten können, vor Gott vertreten können, und wir hätten selbst auch keine wirkliche Hoffnung gehabt auf unsere eigene Auferstehung, um wirklich ewig bei ihm zu sein. Paulus argumentiert das in dem großen Auferstehungskapitel in 1. Korinther 15. Es lohnt sich mal in Gänze zu lesen. Ich will nur einzelne Verse kurz rausgreifen. Da ist es in 1. Korinther 15, Vers 16 und 17. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Mit anderen Worten, ihr könnt euren Glauben einpacken, wenn das nicht stimmt, dass Jesus tatsächlich aus den Toten auferstanden ist. Dann gibt es keinen wirklichen Anhaltspunkt für die Vergebung eurer Sünden und es gibt auch keinen Anhaltspunkt, dass ihr eines Tages auferweckt werdet, sondern dann bleibt ihr tot. Und weiter sagt Paulus in Vers 19 dann unter der Voraussetzung, ja, die Auferstehung wäre nicht wahr gewesen, er argumentiert das da so, dann sagt er, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Also dann seid ihr die erbärmlichsten Opfer der Welt. Ja? Dann gibt es eines Tages ein böses Erwachen, in dem ihr merkt, eure Hoffnung, das ist nicht mehr gewesen als ein Strohhalm, an dem ihr euch festgehalten habt, aber nichts Tragfähiges. Keine Sündenvergebung, keine Auferstehung, keine Hoffnung. Paulus malt ein ganz düsteres Bild hier für uns Christen, wenn das mit der Auferstehung nicht stimmen sollte. Aber dann in Vers 20 und 21, dann ist es wie so eine Erlösung, was er da macht. Wenn er dann Folgendes sagt, Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, denn da er durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Das heißt, Gott hat ihn aus den Toten auferweckt, das glauben wir, und damit hat er sein stellvertretendes Opfer vollkommen angenommen. Das heißt für uns, es gibt tatsächlich Vergebung der Sünden. Wir werden auferstehen und es gibt tatsächlich eine zuverlässige Hoffnung für uns. Gott gibt uns in der Auferstehung Jesu Christi die Gewissheit, dass der Glaube an Jesus kein Strohhalm ist, an dem wir uns irgendwie festhalten, sondern dass es ein festes Fundament ist, das bis in die Ewigkeit hineinträgt. Nun sollte uns nicht wundern, dass schon kurz nachdem die Auferstehung stattgefunden hat, die Tatsache der Auferstehung umkämpft war. Matthäus berichtet uns das, Matthäus 28, Vers 11 bis 15, dass kurz nachdem das Grab leer gewesen ist, die Grabwächter der führenden, die Grabwächter von den führenden Juden aufgesucht wurden und sie wurden versucht, bestochen zu werden, indem sie sagen sollten, also Jesu Leib, der wurde gestohlen, ja, das sollten sie dort verbreiten. Bis heute ist die Frage nach der Auferstehung absolut umkämpft in vielen Kreisen liberaler Theologie, die uns so bewegen. Und sie ist längst beantwortet in solchen Kreisen, wie es gab keine wirkliche Auferstehung, sondern man muss das einfach symbolisch und übertragend verstehen und so wird das heute abgetan in vielen Teilen der Theologie, die in unserem Land auch oder in dieser Welt vorherrscht. Und es ist mehr als traurig, dass einflussreiche Theologen unserer Zeit so einen Mist tatsächlich verbreiten, aber eigentlich sollte es uns nicht wundern, dass damals wie heute versucht wird, einfach die Auferstehung zu leugnen und eine alternative Variante dafür zu finden. Warum sollte uns das nicht wundern? Der Teufel, der Widersacher Gottes, der alles tut, um Menschen möglichst vom Glauben an Jesus abzuhalten, der treibt hier sein Unwesen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die 1. Korinther 15 lesen können. Wir sind nicht die Einzigen, die wissen, dass an der Auferstehung der ganze Glaube und die Frage nach dem ewigen Leben hängt. So, wenn also der Teufel Menschen vom Glauben abhalten will, was muss er machen? Er muss einfach alternative Varianten finden, wie die Auferstehung zu erklären ist. Aber Gott hat vorgesorgt und hat ein Zeugenprogramm installiert, das besser kaum sein könnte. Und Petrus redet davon in Apostelgeschichte 3, Vers 15 mit diesen Worten, wovon wir Zeugen sind. Sowohl die Apostel wie auch viele weitere Personen konnten es bezeugen und haben den auferstandenen Jesus gesehen. Angefangen bei den Frauen am Grab, ja, und das wären mit Sicherheit keine Leute gewesen, wenn man sich das alles ausgedacht hätte, die man dann als erste Zeugen dort ins Leben gerufen hätte. Dann der engste Jüngerkreis von Jesus, die Apostel selbst haben ihn gesehen und in 1. Korinther 15, Vers 6 erfahren wir von über 500 Brüdern, die Jesus auf einmal erschienen und die sogar noch am Leben waren, als der erste Korintherbrief geschrieben wurde, zumindest viele von ihnen, so heißt es da. Das heißt, sie konnten befragt werden. Es ist also eine Fülle von Zeugen, die Jesus mit eigenen Augen nach der Auferstehung wiedergesehen haben. Aber noch etwas ist interessant, hier in Apostelgeschichte 3, Vers 15, und zwar das Wort Zeuge. Und wir hatten das schon in der Predigt über Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das Wort für Zeuge ist im Griechischen Martys, daher kommt unser Wort Märtyrer. Und genau das waren schlussendlich ganz viele Zeugen und insbesondere die Apostel. Viele von ihnen wurden ums Leben gebracht, weil sie bis zum Tod Jesus bezeugt haben und weil sie an der Auferstehung von Jesus festgehalten haben. Das heißt, sie besiegelten ihr Zeugnis mit ihrem eigenen Blut. Das hätten sie und auch viele weitere Märtyrer im Laufe der Geschichte mit Sicherheit nicht getan, wenn sie gewusst hätten, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Weil niemand lässt sein Leben für eine offenkundige Lüge, von der er weiß, dass das nicht stimmt. Und so gibt es eigentlich eine ganze Menge guter Indizien, die von der tatsächlichen Auferstehung Jesu zeugen. Und es sollte uns nicht wundern, dass dann auch ehemals große Skeptiker, wie zum Beispiel Josh McDowell, ein Doktor der Rechtswissenschaften, nachdem er einige Recherchen angestellt hat, später das Buch geschrieben hat, Die Tatsache der Auferstehung. Oder für viele vielleicht auch ein Begriff, der ehemalige Journalist Lee Strobel, der auf der Suche nach Wahrheit war und nach eingehender Recherche tatsächlich festgestellt hat, ja, die Auferstehung ist real. Und er hat dieses Buch geschrieben und es gibt auch einen Film dazu, der heißt Der Fall Jesus, sehr zu empfehlen. Neben diesen eher sachlichen Argumenten gab es und gibt es eine Vielzahl von Menschen, die davon zeugen können, dass Jesus lebt, weil sie davon zeugen können, wie Jesus in ihrem Leben wirkt. Und das gibt es bis heute, aber auch der Gelähmte damals, der geheilt wurde, hier heißt es, dass er durch den Glauben an den Namen, also an die Person Jesu geheilt wurde, auch er war ja ein lebendiger Weiß vor ihren Augen, dass Jesus tatsächlich real ist und existiert. Jesus ist also tatsächlich von den Toten auferstanden und so dürfen wir seine Worte aus Johannes 14, Vers 19, die er einst an seine Jünger gerichtet hat, für uns als Ermutigung nehmen. Da sagt er diese bekannten Worte, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und genau das verschafft auch uns als Christen eine Perspektive und eine zuverlässige Hoffnung, die alles andere im Leben überdauert. Sei es die ungewisse Weltentwicklung, sei es den moralischen Verfall unserer Zeit oder sei es auch die kleinen und die großen Herausforderungen deines und meines Lebens. Ja, Dinge wie Verlust vielleicht, die wir erleben, wie Krankheit, wie Ängste, ja, bis hin zum Tod und was auch immer uns gerade alles so zu plagen mag. Wir dürfen wissen, eines Tages wird das ein Ende haben und wir werden voller Freude bei ihm sein. Das ist doch eine wunderbare Perspektive inmitten einer Welt, die auseinanderbricht und die eigentlich aus jeder Pore schreit, das kann doch nicht alles sein. Oder? Das ist doch so wunderbar. Und ich hoffe, dass du diese hoffnungsvolle Gewissheit der Auferstehung und der Ewigkeit beim Herrn hast, die dich aufblecken lässt, egal ob in unserer Zeit oder in dem, was kommt oder wann auch immer. Das ist das, worauf wir schauen dürfen. Jesus wurde also von Menschen verachtet und getötet, von Gott auferweckt, aber auch schon früher, drittens, von Propheten angekündigt. Geht um die Verse 17 bis 25. Wir müssen uns vor Augen halten, mit wem Petrus hier spricht. Ja? Wir haben es schon gesagt, mit seinen jüdischen Landsleuten und die kannten das Alte Testament. Und so argumentiert Petrus jetzt hier auch weiter. Aber bevor wir gleich etwas näher darauf eingehen wollen, fällt noch was anderes auf an dieser Stelle. Petrus hat bisher in den bisherigen Versen ihnen eher diese beschämende Wahrheit und ihr Versagen vor Augen geführt. Aber jetzt in Vers 17 findet er sehr hoffnungsvolle Worte für sie und sagt dort, und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Dass er das jetzt hier sagt, soll in keiner Weise die Tatsache billigen, wie sie mit Jesus umgegangen sind, überhaupt nicht. Aber sie waren sich nicht wirklich bewusst, was sie da für eine große Blutschuld auf sich geladen haben. Und diese Worte hier, die erinnern an Worte der Gnade von Jesus am Kreuz, die ganz bekannt sind, als er in Lukas 23, Vers 34 für seine Peiniger betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist wirklich unglaublich große Barmherzigkeit, das ist unglaubliche Vergebungsbereitschaft, das ist eine unglaubliche Nachsicht, die Jesus hier am Kreuz hat, während er auf diese schreiende Volksmenge schaut. Und von dieser Nachsicht und von dieser Gnade weiß einer aus seinem eigenen Leben ein Lied zu singen. Und das ist Petrus, der Jesus selbst verleugnet hat und erleben durfte, dass ihm vergeben wurde. Und umso beachtlicher ist es doch, dass er ausgerechnet der ist, der die gute Nachricht des Evangeliums nun zu diesen Leuten bringen darf, die Jesus ebenfalls verleugnet und verachtet und sogar getötet haben. Ja, es ist gerade Petrus, der aus eigener Erfahrung sprechen kann und mit ihnen solche Worte der Barmherzigkeit findet. Nun war das alles für Gott keine Überraschung, dass die Juden Jesus abgelehnt haben und ans Kreuz gebracht haben. Nein, dieses menschliche Versagen war nicht außerhalb des souveränen Planes Gottes, sondern es war innerhalb. Und so kann Petrus in Vers 18 weiter sagen: Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Das Alte Testament ist voll von Ankündigungen auf Jesus hin. Und schon viele Jahrhunderte vorher sprach Gott sehr deutlich davon, dass er Jesus, den Messias, senden wird und dass er für unsere Sünden leiden und sterben muss. Denken wir an die detailreiche Beschreibung über das Leiden Jesu in Jesaja 53, die so bekannt ist, in etwa 700 Jahre oder über 700 Jahre vor der Kreuzigung geschrieben und trotzdem so detailgenau. Oder Sacharja 12, Vers 10, wo schon deutlich wird, dass Jesus von Menschen durchbohrt werden wird. Oder der Psalm 22, der eine ganze Reihe von Dingen beschreibt, wie das alles kommen wird, weit vor Jesus, vor Jesu Geburt und vor seinem Werk am Kreuz geschrieben. Und wir könnten noch viele weitere Stellen im Alten Testament anführen, die schon deutlich vor der Geburt Jesu von ihm sprechen. Und auch die Fülle von Prophezeiungen und dieses detailgenaue Eintreffen, was wir da sehen, sollte uns zum Nachdenken bringen, so manchen Skeptiker vielleicht auch mal nachforschen lassen. Aber gerade für uns, die wir an Jesus glauben, macht ist das doch noch viel, viel vertrauenswürdiger. Es stärkt doch unseren Glauben und das soll es tun. Und in all dem wird deutlich, dass die Ereignisse von Kreuz und Auferstehung Jesu alles andere als ein Zufall waren, sondern hier heißt es, Gott hat erfüllt. Das heißt, es entsprach seinem Plan und es war nötig. Nötig wozu? Vers 19 und 20, dass Petrus dann sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Das Werk Jesu war nötig, damit Umkehr und Neuanfang möglich geworden ist und dass Sünde tatsächlich ausgetilgt werden kann. Wir kommen darauf nochmal zu sprechen. Speziell für die Juden war es von so großer Bedeutung, dass sie umkehren und Jesus als ihren Messias und Retter erkennen, wie es in Vers 20 heißt, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Wir erinnern uns daran zurück, in Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 11, in dieser Geschichte von der Himmelfahrt, haben wir gesehen, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist, aber dass es da auch schon hieß, er wird von dort eines Tages wieder auf die Erde zurückkommen. Und wenn Jesus ein zweites Mal auf die Erde zurückkommt, dann wird er sein Friedensreich aufrichten. Die Offenbarung berichtet uns davon, Offenbarung 20, von diesem tausendjährigen Reich, und er wird die Erde beherrschen. Und dann geht es weiter, die vollständige Vollendung wird dann im neuen Himmel und der neuen Erde schlussendlich stattfinden. Aber für dieses tausendjährige Reich ist da beschrieben, dass der Satan gebunden sein wird in dieser Zeit. Und dass es eine Zeit des Aufatmens sein wird, eine Zeit der Erquickung für Erde, für Menschheit und auch für ganz besonders Israel. Jesus wird Frieden schaffen, es wird eine Zeit der Wiederherstellung sein, eine echte Blütezeit, eine Zeit der Freude. Die Bibel spricht davon, gerade im Alten Testament, dass die Juden wieder zurückkehren werden in ihr eigenes Land, dort wieder wohnen werden und Jesus dann als ihr König mitten unter ihnen sein wird. Und die Propheten sprechen an so vielen Stellen von dieser segensreichen und fruchtbaren Zeit, in der Dinge wieder in göttliche Ordnung gebracht werden, die seit dem Sündenfall im Argen liegen und kaputt gegangen sind. Und mitunter das war ja die Vorstellung der Juden, die sie hatten. Ja? Sie haben auf König Jesus gewartet, auf den Messias, aber bevor es dazu kommt, dass Israel das erleben darf, müssen sie Jesus als ihren Messias und Erlöser anerkennen. Und das geschieht, wenn man in die Offenbarung hineinschaut und das koppelt, gerade mit Stellen auch aus dem Ende von Sacharja, am Ende der Trübsalzeit, wovon wir in der Offenbarung lesen. Erst wenn Gott sein Gericht über diese Welt vollzieht, wird es dazu kommen, dass auch Menschen aus Israel ihn erkennen und annehmen wird. Und die Zeiten der Erquickung und Wiederherstellung und Wiederkunft Jesu, von denen Petrus hier spricht, die stehen also auch heute, 2000 Jahre später, immer noch aus. Jesus ist noch nicht wiedergekommen und Israel hat ihn als kollektive Nation auch noch nicht wiedererkannt. Sie haben ihn damals verworfen und sie lehnen ihn ab. Teilweise gibt es das, dass Menschen zum Glauben kommen, die messianischen Juden, und trotzdem fehlt noch so vieles. Und es ist so, dass man manchmal denkt, okay, wie kann das sein eigentlich, ja? Dass sie ihn nicht erkennen, wo doch das Alte Testament voll davon ist, dass sie auf Jesus warten und alles auf ihn hingewiesen wird. Und Petrus führt dann verschiedene Belege auch weiter ins Feld hier für die Juden, gerade in Vers 22 und 23. Da spricht er von Worten, die Mose gesprochen hat, in 5. Mose 18, 15 bis 19. Und Mose hat dort gesagt, Petrus zitiert das hier, einen Propheten würde euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jeden Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Also auch der von den Juden so hoch angesehene Mose, der hat bereits von dem Kommen Jesu gesprochen und er rief sogar die Israeliten dazu auf Jesus zu hören. Aber darüber hinaus heißt es dann auch im Verlauf der weiteren Geschichte, Vers 24, aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Ja, Samuel und alle anderen Propheten haben bereits im Alten Testament in irgendeiner Art und Weise direkt oder indirekt von dieser Zeit gesprochen, wenn Jesus, der Messias, kommt und sein Reich aufbauen wird. Und zu guter Letzt schafft Petrus einen Rückbezug in Vers 25 bis hin zum Stammvater von Israel, zu Abraham. Da heißt es, ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Abraham, der Stammvater Israels, aus dem das Volk einst hervorgegangen ist, aus dieser Linie, er bekam diese Verheißung an mehreren Stellen. In 1. Mose 12, Vers 3 zum Beispiel, hier an dieser Stelle scheint es ein direktes Zitat aus 1. Mose 22, Vers 18 zu sein. Und er hatte diese Verheißung, dass aus seiner Nachkommenschaft Segen für alle Völker entstehen wird. Nicht nur für Israel, sondern für alle Völker. Und genau dieser Segen ist durch das Sterben und Auferstehen Jesu möglich gemacht worden. Und Israel hatte eine Vorrangstellung, ja, aber dieses Evangelium ist nicht in Israel hängen geblieben, sondern es ist bis zu uns gekommen. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt von heute Morgen, und der heißt Jesus, dein Wendepunkt? Vers 26 und Vers 19, darum geht es in diesem Punkt. In Vers 26 heißt es, euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Vers 25 haben wir gerade von dem Segen für alle Geschlechter der Erde gelesen. Und jetzt heißt es hier, euch zuerst, was nochmal diese Vorrangstellung Israels deutlich macht, die sie gehabt haben. Aber zugleich sagt uns dieses euch zuerst auch, da kommt noch was danach. Und nach dieser Predigt von Petrus kommen viele Menschen zum Glauben. Wir werden das in Apostelgeschichte 4 nächste Woche sehen. Und trotzdem sehen wir in der Apostelgeschichte, dass der Großteil der Juden Jesus nicht angenommen hat, sondern sich dagegen gestellt hat und sogar eine Christenverfolgung ausgebrochen ist, in einem ganz großen Maße. Das führte allerdings nicht dazu, dass das Evangelium nun immer kleiner wurde und irgendwo versackt ist, sondern ganz im Gegenteil, dass das Evangelium in alle Welt hinausgedrungen ist. Und dass immer deutlicher wurde, dass Gott nicht nur Juden, sondern Menschen aus allen Nationen retten will. Und so zog die Botschaft des Evangeliums immer weitere Kreise und kam schlussendlich bis zu dir und bis zu mir hier nach Bayreuth. Weil Menschen von Jesus gezeugt haben, anstatt dass sie sich einschüchtern lassen haben, haben sie ganz klar sich dazu gestellt, dass Jesus tatsächlich gestorben ist und wieder auferstanden ist und dass wir Vergebung der Sünden haben dürfen, weil sie uns das überliefert haben. Deshalb sind wir heute hier. Und deshalb ist auch dieser zentrale Aufruf von Petrus aus Vers 19 für uns derselbe, wie er damals war. Vers 19 hat Petrus gesagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Und diese zwei Begriffe, nämlich Buße und bekehrt euch, die beiden Begriffe, die gehen eigentlich Hand in Hand miteinander. Ich will es versuchen, kurz ein bisschen zu differenzieren. Das Wort für Buße bedeutet im Sinn so viel wie seinen Sinn ändern oder sein Denken ändern, umdenken. Also falsche Denkweisen aufgeben und neue Denkweisen annehmen. Und der zweite Begriff hier, bekehrt euch, bedeutet so viel wie tatsächlich umkehren, sich umwenden, sich umdrehen. Und das geht Hand in Hand. Ne? Ich muss umdenken, bevor ich tatsächlich umkehre. Ich muss verstehen, da läuft was verkehrt. Ich bin auf dem falschen Weg unterwegs, bin in die falsche Richtung unterwegs und ich muss umkehren. Und wir haben in Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 47 schon ausführlicher über das Thema Bekehrung gesprochen. Und vielleicht erinnert sich auch manch einer an den Taufgottesdienst letzten Sommer, wo wir das Thema hatten, was ist wahre Bekehrung? Und wenn du merkst, das ist dein Thema heute Morgen, ja, und du fragst dich, was ist das denn mit dieser Bekehrung, wovon die Christen immer reden, dann hör diese Predigt gern nochmal nach. Wir haben da über Jesaja 55, Vers 6 und 7 gesprochen. Und ich will zumindest kurz nochmal einen Blick in diese zwei Verse werfen, weil sie eigentlich so gut deutlich machen, was mit Bekehrung gemeint ist. Da heißt es in Jesaja 55, Vers 6 und 7, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. In Vers 6 ist hier die Einladung, Gott zu suchen, solange er zu finden ist, solange er Zeit zur Umkehr schenkt. Und in Vers 7 wird dann so gut deutlich, wovon wir Menschen uns eigentlich abwenden sollen, nämlich von unserem Weg ohne Gott, von unserem selbstbestimmten Leben, das wir führen oder geführt haben und von meinen bösen Gedanken, davon ist ja die Rede. Und wir brauchen, glaube ich, nur einen ehrlichen Blick in unser eigenes Leben zu werfen und wir merken dabei, was eigentlich rauskommt, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, unseren gottlosen Weg gehen. Ja, ich werfe nur ein paar Schlagwörter rein, unser Egoismus, unser Zorn, unsere verletzenden Worte, unsere Unfreundlichkeit, unsere Ungeduld, unser Neid, all diese Dinge kommen aus dieser Grundhaltung, aus diesem falschen Weg. Und diesen gottlosen Weg sollen wir verlassen und auf der anderen Seite zum Herrn umkehren. Und das fängt dort an, dass ich ihm ganz ehrlich bekenne, dass ich gegen ihn gesündigt habe und dass ich ihm weder die Beachtung und die Ehre entgegengebracht habe, die er eigentlich verdient hat. Und es bedeutet dann auch, ihn ganz bewusst um Vergebung meiner Sünden zu bitten, ihm zu sagen, dass es so nicht weitergehen kann, sondern dass er ab sofort der Herr meines Lebens sein soll. Er soll die Regie übernehmen. Er hat das Sagen, seine Maßstäbe zählen, ich will seinem Willen folgen. Das ist Umkehr. Und es bedeutet auch, der Weg, der dazu Umkehr führt und das überhaupt möglich macht, ganz bewusst für sich im Glauben in Anspruch zu nehmen, dass Jesus auch für meine Sünde am Kreuz damals gestorben ist und ich durch ihn vollständige Vergebung haben darf. Hier heißt es so schön in diesen Versen hier in Jesaja 55, dass Gott sich über jeden, der sich zu ihm umkehrt, erbarmt. Und dann heißt es so schön, denn er ist reich an Vergebung. Ja, das, so ist unser Gott. Durch Jesus ist er reich an Vergebung, macht die Vergebung jeder Sünde möglich für den, der zu ihm kommt. Und ich habe diese Frage schon des Öfteren gestellt in anderen Predigten, aber ich will an dieser Stelle nicht aussparen und dich fragen, bist du bekehrt? Ist das ganz klar? Hast du deinen Weg ohne Gott verlassen? Hast du seine Vergebung in Anspruch genommen? Ist er dein Herr geworden? Und wenn nicht, dann ist heute Morgen der Appell Gottes hier aus Apostelgeschichte 3 und aus Jesaja 55, dass du ganz bewusst sagst, ja, ich nehme diesen Appell wahr und ich will dir ans Herz legen, dass du ihn dir zu Herzen gehen lässt und darauf reagierst und diese Einladung annimmst, ja, solange er zu finden ist, wirklich zu ihm umzukehren. Das darfst du tun im Gebet, wenn du sagst, keine Ahnung, wie das gehen soll, ich habe da Fragen, will das wissen irgendwie, wie kann ich mich bekehren, lass uns gerne ins Gespräch kommen. Und wenn ein Mensch diese Rettung von Jesus annimmt und ihn zu seinem Herrn macht, und das betrifft viele von uns heute Morgen, das weiß ich, dass es geschehen ist, dann gilt ihm etwas ganz Wunderbares. Dann sind deine Sünden ausgetilgt. Ja, so heißt es in Apostelgeschichte 3, Vers 19. Und man könnte dieses Wort ausgetilgt auch übersetzen mit ausgelöscht oder weggewischt. Und ich musste in dieser Woche speziell nochmal daran denken, ich habe es eben schon im Abendmahl gesagt, was das für ein riesiges Geschenk ist. Vielleicht habt ihr mitbekommen, in der vergangenen Woche hat das größte religiöse Fest der Welt stattgefunden, beziehungsweise begonnen, das sogenannte Kumbh Mela. Und es ist ein Fest, wo für 6 Wochen Menschen nach Indien pilgern, um in einem speziellen Teil des Flusses Ganges zu baden. Und sie tun das in dem Glauben, dass so ihre Sünden gereinigt werden. In dieser Zeit werden 400 Millionen Menschen erwartet, die dorthin gehen. 400 Millionen suchende Seelen, die zwar in diesem dreckigen Fluss baden, aber in ihren Sünden bleiben. Warum? Weil ihre Schuld nicht bezahlt wurde. Sie ist nicht getilgt worden. Ja, sie suchen an der falschen Stelle. Und wie wunderbar ist es doch für uns zu wissen, dass Jesus mit einem einzigen Opfer für meine Sünde vollkommen bezahlt hat. Er hat sie getilgt, vollumfänglich getilgt. Und dafür muss ich nicht in irgendeinen dreckigen Fluss in Indien springen, sondern ich darf mich einfach an ihn wenden im Gebet und zu ihm kommen und das annehmen. Was für ein Segen, den Gott uns gibt durch Umkehr und durch Glauben an Jesus, oder? Aber Gott will uns nicht nur segnen, indem er uns vergibt und indem er uns in Ewigkeit mit sich selbst versöhnt. Das ist der größte Segen, den man überhaupt haben kann. Aber es geht noch weiter. Gott will uns auch durch den Weg des Gehorsams und der Nachfolge segnen. Schauen wir nochmal in Vers 26, wo das so schön heißt, euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt. Und dann heißt es, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Und das tut Gott auch in diesem Leben schon. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott uns gerne segnen möchte, aber dass wir diesem Segen manchmal selbst im Weg stehen. Wie? Indem wir uns nicht konsequent von unserer Bosheit abwenden. Vielleicht hast du die Grundsatzentscheidung getroffen, du bist bekehrt, du gehst deinen Weg mit Jesus, aber wie steht es um das bewusste Abwenden von Bosheit und das ganz bewusste Hinwenden kompromisslos zum Gehorsam? Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 10 und 11, und es passt so gut dazu, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Unfruchtbare Werke der Finsternis, da führen sie hin, ja, in die Unfruchtbarkeit, in das Zerstörerische. Und ich will uns fragen anhand davon, als Christen, wo gibst du den unfruchtbaren Werken der Finsternis in deinem Leben Raum? Wo hast du Gemeinschaft? Und wenn es nur ein bisschen ist, Gemeinschaft mit diesen Werken? Und wo entziehst du dich dadurch eigentlich dem Segen, den Gott dir schenken will? Sei es erstmalig, wenn du noch kein Christ bist, oder wieder aufs Neue, wenn du Christ bist, Jesus schenkt dir Gnade. Und er will dein Wendepunkt sein in deinem Leben, in meinem Leben. Und ob wir es wollen oder nicht, Jesus ist der zentrale Scheidepunkt, an dem sich ein jeder Mensch eines Tages scheiden wird. Und woran sich auch alles entscheidet in dieser Welt. Und viele Menschen bleiben dabei stehen, ihn zu verachten und lehnen ihn ab. Aber er ist gekommen, um für dich und mich zum Wendepunkt zu werden, der sowohl deinem Leben als auch deiner Ewigkeit eine Wende bringt. Und wenn jemand auf seiner Seite steht, dann kann er ganz getrost in die Zukunft gehen. Warum? Weil er den kennt, der eines Tages auch diese chaotische Welt wenden wird und richten wird und regieren wird. Und wie gut ist es dann, auf seiner Seite zu stehen. Jesus, Scheidepunkt oder Wendepunkt, war unser Thema von heute Morgen. Und wir haben gesehen, erstens, dass er von Menschen verachtet wurde, zweitens, von Gott auferweckt, drittens, von Propheten angekündigt, und viertens, schlussendlich blieb diese persönliche Frage, Jesus, dein Wendepunkt? Fragezeichen. Ich würde uns gerne einen Moment Zeit geben, über diesen letzten Punkt nachzudenken und egal, ob du Christ bist oder nicht Christ bist, dich zu ihm hinzuwenden und wenn das nötig ist, ihn ganz neu auch um Vergebung zu bitten, das, was vielleicht an unfruchtbaren Werken der Finsternis in deinem Leben ist, auszuräumen und diesen wunderbaren Segen zu empfangen, den er schenkt durch Vergebung und durch Kursänderungen in unserem Leben. Und ich will schließen mit diesen Worten aus Offenbarung 22, Vers 13, die wir am Anfang schon hatten, dieser Aussage von Jesus, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Wir lassen das einen Moment stehen zum persönlichen Nachdenken und reflektieren und wollen dann gemeinsam aufstehen und Gott in drei Liedern anbeten.